Deutschlandfunk Interview.
Es ist ein Kräftemessen, eine Eskalation, die es so noch nicht gegeben hat. Anfang der Woche stufte das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe in seinem Urteil den billionenschweren Ankauf von Staatsanleihen durch die Europäische Zentralbank als verfassungswidrig ein. Das war eine aufsehenerregende Entscheidung, weil Karlsruhe damit über eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs hinweggeht. Der hatte das Programm vor 2 Jahren als rechtmäßig bezeichnet. Das Gericht in Karlsruhe übt obendrein harsche Kritik am Gericht in Luxemburg. Die EuGH-Entscheidung sei schlechterdings nicht nachvollziehbar, hieß es in der Begründung. Und der EuGH-Spruch sei ultra vires ergangen. Ultra vires, das ist im Sprachgebrauch des Bundesverfassungsgerichts fast sowas wie ein Kraftausdruck. Ultra vires, jenseits der Gewalten, das meint den Fall einer Kompetenzüberschreitung. Und gestern warnte Bundestagspräsident Schäuble, das Karlsruher Urteil könne sogar den Euro gefährden. Und gestern gab es auch die Reaktion des Europäischen Gerichtshofs und auch die hat es in sich, wie Klaus Hempel berichtet.
Grundsätzlich kommentiere der Europäische Gerichtshof die Urteile nationaler Gerichte nicht, heißt es in der Erklärung. Anschließend verweist der EuGH auf seine bisherige Rechtsprechung. Danach seien seine Urteile für ein nationales Gericht wie das Bundesverfassungsgericht bindend, wenn es den EuGH angerufen hat, um Rechtsfragen zu klären. Am Dienstag hatte das Bundesverfassungsgericht geurteilt, dass das 2015 gestartete Anleihekaufprogramm der Europäischen Zentralbank verfassungswidrig ist. Mit diesem Urteil setzte sich das Bundesverfassungsgericht über eine anderslautende Entscheidung des EuGH hinweg. Der EuGH hatte 2018 das Programm gebilligt. In seiner Erklärung macht der EuGH deutlich, dass seiner Ansicht nach nur er befugt sei, festzustellen, ob ein EU-Organ wie die Europäische Zentralbank gegen europäisches Recht verstößt. Andernfalls bestehe die Gefahr, dass die Rechtsordnung der EU aufs Spiel gesetzt wird. Das Bundesverfassungsgericht hatte sich allerdings immer das Recht vorbehalten, einem Urteil des EuGH dann nicht zu folgen, wenn es dieses unter keinen Umständen für vertretbar hält. Dies ist bei seiner EZB-Entscheidung das erste Mal der Fall gewesen.
Informationen waren das von Klaus Hempel und ich konnte darüber mit einem Mann sprechen, für den das Bundesverfassungsgerichtsurteil ein ziemlicher Aufreger ist, mit dem Bielefelder Europarechtler Professor Franz Mayer. Und ich habe ihn gefragt, was für ihn an der Entscheidung das größte Problem ist.
Die Tonalität, würde ich sagen. Das Urteil selber hat ja noch gar nicht so furchtbar unmittelbar direkte Folgen, weil das Bundesverfassungsgericht ja 3 Monate Zeit lässt, damit die Europäische Zentralbank ihre Verhältnismäßigkeitsüberlegungen nachweist und von daher passiert erstmal gar nichts. Aber der Schaden, der schon angerichtet ist, ist schlicht mit diesem Sound, mit dieser Tonalität und das ist wirklich schlimm.
Welche Tonalität meinen Sie?
Also es gibt schon in der Wortwahl so eine Grundaggressivität, die zwar in Teilen durchaus einer bestimmten Juristensprache dann geschuldet ist, aber wenn da die Rede ist von Willkür oder dann auch der Vorwurf an den EuGH, er habe nicht nachvollziehbar geurteilt und methodisch nicht mehr vertretbar geurteilt, das sind Dinge, die sagt man sich eigentlich unter Gerichten so nicht und schon gar nicht unter Höchstgerichten auf diesem Level.
Jetzt sagt Karlsruhe ja auch, das ist der absolute Ausnahmefall. Hier hat wirklich mal eine europäische Institution ihre Kompetenzen überschritten. Und das müssen wir schon monieren, denn wenn wir es nicht machen, dann macht es keiner. Wenn man jetzt sagt, dass Karlsruhe das nicht darf, kann dann nicht Europa faktisch seine eigenen Regeln machen?
Und die Regeln sind sehr genau festgelegt. Die Regeln sind, so haben sich die Mitgliedstaaten das in den Verträgen ja versprochen, dass man einen europäischen Gerichtshof einsetzt, der über die Ausübung der Kompetenzen und die Reichweite der Kompetenzen der europäischen Einrichtungen und Organe wacht. Und das Bundesverfassungsgericht maßt sich hier an die Stelle des Europäischen Gerichtshofs zu treten, nachdem dieser bereits eine Rechtsmeinung geäußert hat. Und das ist in den Verträgen nicht vorgesehen, das ist ein Regelverstoß.
Aber wenn wir das inhaltlich anschauen, dann ist es ja so, dass die europäischen Verträge eben keine Staatsfinanzierung durch die EZB erlauben. Faktisch sind diese Anleihekaufprogramme aber ja tatsächlich nichts anderes. Musste das nicht auch mal ein Gericht so sagen?
Ja, die Staatsfinanzierung war jetzt ja gerade auch der Punkt, wo das Bundesverfassungsgericht aber im Ergebnis dem EuGH zugestimmt hat oder sagen wir, dem EuGH seine Meinung belassen hat. Das Bundesverfassungsgericht hatte ja als rechtlichen Beanstandungspunkt die nicht hinreichende Verhältnismäßigkeitsüberlegung bei der Europäischen Zentralbank. Das Bundesverfassungsgericht, der zweite Senat, möchte sich darüber vergewissern können, dass die Europäische Zentralbank sich sehr genau überlegt hat, was sie tut. Ja. Und das halte ich für reichlich abwegig. Die Europäische Zentralbank wird natürlich sehr genau überlegen und abwägen, was sie tut. Aber das Das ist der rechtliche Problempunkt für das Verfassungsgericht und gar nicht mal so sehr die monetäre Staatsfinanzierung.
Aber da ist ja die Kritik von Karlsruhe, dass das Gericht sagt, dass der EuGH nun wiederum in seinem Urteil gesagt hat, naja, jetzt knapp zusammengefasst, das ging halt nicht anders, um eben bei der Inflationsrate so ungefähr auf der Zielquote zu landen, die man gerne haben will. Hat Ihnen das gereicht?
Es geht ja hier letztlich um eine Abwägungsfrage. Es geht um Verhältnismäßigkeitsüberlegungen. Und da muss man schon sagen, dass das ja immer auch eine Frage ist, von welchem Horizont aus man das beurteilt und von welchen Parametern man sich dann auch leiten lässt bei solchen Abwägungen und Verhältnismäßigkeitsüberlegungen. Und ich würde doch von der Grundvermutung ausgehen, dass sowohl die Europäische Zentralbank als auch der Europäische Gerichtshof natürlich einen ganz anderen europaweiten Horizont bei diesen Überlegungen haben als das Bundesverfassungsgericht. Und das ist das Problem an der Sache. Dass es eine Verhältnismäßigkeitsüberprüfung gegeben hat, das lässt sich nicht leugnen. Da gibt es 20 Randnummern in dem Urteil, um das es hier geht, in dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Aber dass das Bundesverfassungsgericht so selbstverständlich annimmt, dass es allein weiß, wie das geht, das ist irritierend, gerade für Juristen.
Wobei das ja Verfassungsgerichtspräsident Voskuhle selbst gesagt hat, dass er versteht, dass das ein Urteil ist, das irritieren könnte. Wir kennen ja jetzt die Reaktion auch des Europäischen Gerichtshofs. Wie lesen Sie die?
Der Europäische Gerichtshof hat ja in einer dürren Pressemitteilung, was übrigens ein absolut unerhörter Fall ist, er hat sich, wenn ich recht sehe, noch nie unmittelbar auf eine mitgliedstaatliche Gerichtsentscheidung im Wege einer Pressemitteilung geäußert, schlicht kurz und knapp so geäußert, dass man von Seiten des EuGH sagt, man wird sich jetzt natürlich nicht auf das konkrete Urteil beziehen, aber man verweist nochmal auf die ständige Rechtsprechung, wonach EuGH-Urteile für vorliegende nationale Gerichte bindend sind, dass nur der Europäische Gerichtshof über das Europarecht letztverbindlich entscheiden darf und dass es hier um die Einheit der Unionsrechtsordnung geht. Und dann ist der schöne letzte Satz in dieser Pressemitteilung, der Gerichtshof wird sich in dieser Angelegenheit nicht weiter äußern. Also es ist ein sehr knapper Verweis auf die Rechtslage und in gewissem Sinne auch die angemessene Antwort.
Ja, das kann man schon interessant finden, dass der Europäische Gerichtshof mitteilt, er kommentiere keine Urteile, um genau das dann ja zu machen.
Ja, indem er eben warnt vor Gefahren für die Rechtssicherheit. Weil es so viele Presseanfragen gab und man sich da ein Stück weit an die Arbeit vereinfachen wollte. Aber vielleicht ist es auch mehr, vielleicht ist es ja auch im Konzert mit einer ähnlichen Pressemitteilung der Europäischen Zentralbank auch nochmal ein deutliches Signal. Wir halten uns an die Regeln und die Regeln sind eben, dass die Europäische Zentralbank unabhängig ist und dass der Europäische Gerichtshof für die Mitgliedstaaten verbindliche Urteile spricht.
Jetzt ist schon lange gesprochen worden, immer von einem Kräftemessen zwischen Karlsruhe und dem Europäischen Gerichtshof. Wie lesen Sie da jetzt diese Mitteilung des EuGH? Ist das jetzt ein Schlusspunkt? Ist das ein Zwischenpunkt? Geht das jetzt alles erst richtig los?
Das wird man sehen. Also von der europarechtlichen Warte aus ist das, was in Karlsruhe passiert ist, was mit diesem Bundesverfassungsgerichtsurteil erfolgt, ja eine Vertragsverletzung. Ja, man verletzt Pflichten, die man aus den europäischen Verträgen hat. Und das wird beim Mitgliedstaat abgeladen. Also da kann man, das hat man in der Vergangenheit auch schon getan, ein Vertragsverletzungsverfahren gegen den Mitgliedstaat anstrengen, dessen Gericht sich gegen das Europarecht stellt. Und es gibt gute Gründe dafür zu vermuten, dass das jetzt auch als nächstes in Brüssel bei der Europäischen Kommission überlegt wird. Man wird natürlich vielleicht abwarten, wie sich die nächsten 3 Monate entwickeln. Und dann vielleicht auch nochmal strategisch überlegen, wie weit man ein solches Vertragsverletzungsverfahren führt. Aber der Europäische Gerichtshof hat letztlich mit seiner Pressemitteilung und den Hinweis auf die allen entsprechend informierten Juristen ja wohlbekannte Rechtslage eigentlich auch hier den klaren Ton gesetzt. Der Ton ist nüchtern und zivilisiert, also in gewissem Sinne auch anders als diese Aggressivität in dem PSBP-Urteil des Bundesverfassungsgerichts, aber schon auch bestimmt.
Das heißt, Sie hielten ein Vertragsverletzungsverfahren für richtig?
Ich hielt ein Vertragsverletzungsverfahren für folgerichtig und ich halte es letztlich auch für richtig, dass der größte Mitgliedstaat mit einem solchen Urteil seines obersten Gerichtes nicht einfach unbehelligt bleibt, weil das ein verheerendes Signal für die europäische Rechtsgemeinschaft abgibt, weil es letztlich darauf hinausläuft, dass dann trotz aller Rechtsbindung im Ergebnis doch das Recht des Stärkeren gilt, also eine Art richterliches Faustrecht, wenn Sie so wollen. Und dementsprechend wäre jedenfalls als Signal, dass das nicht durchgeht, zumindest die Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens sinnvoll. Wie weit man das dann führt, das muss man dann sehen.
Ich verstehe Sie jetzt sinngemäß so, dass Karlsruhe, dass die Bundesrepublik da jetzt mal richtig einen auf den Deckel bekommen soll. Wird das das Vertrauen stärken in den Rechtsstaat in Deutschland und in Europa?
Nun, das ist natürlich die Frage, von wo aus man schaut. Also ich denke schon, dass man von der Warte der anderen Mitgliedstaaten hier in der Tat ein Signal erwartet, das hier nochmal das Vertrauen wiederherstellt, das möglicherweise dadurch erschüttert wird, dass der größte Mitgliedstaat mit seinem Gericht sich so verhält. Und ich glaube, auch in Deutschland gibt es doch ein instinktives Gefühl dafür, dass das nicht richtig sein kann bei vielen, was da passiert, weil die Vorwürfe sich zum Teil eben überhaupt nicht halten lassen, weil es eben gerade auch in diesen Tagen, ja, also wir begehen hier 75 Jahre Ende des Zweiten Weltkrieges, der 9. Mai ist der Europatag, die Schumann-Deklaration jährt sich zum 70. Mal. Das ist ein Urteil in gewissem Sinne, das völlig aus der Zeit gefallen ist, das überhaupt nicht in diese Zeit passt. Und von daher glaube ich schon, dass es hier darum geht, das, was die Rechtsgemeinschaft bedeutet, hier nochmal zu stabilisieren durch einen entsprechenden Gegenimpuls. Natürlich wird es immer Kritiker geben und es gibt natürlich auch welche, denen das alles ja viel zu weit geht, die ganze europäische Integration, ein europäischer Gerichtshof, eine gemeinsame Währung. Aber insgesamt, denke ich, gibt es doch ein verbreitetes Gefühl dafür, dass es nicht gut ist, wenn sich das Bundesverfassungsgericht und der Europäische Gerichtshof derartig zanken.
Und was wäre jetzt die Idee für eine Deeskalationsstrategie? Also das Bundesverfassungsgericht wird ja nicht sagen April, April. Und die Idee wird ja auch nicht sein, dass die Bundesregierung sich für dieses Bundesverfassungsgericht entschuldigt. Also wie kommt man aus dieser Sache jetzt wieder raus?
Richtig ist, dass es langfristig nur über Kooperation geht. Also das zeigt auch die Erfahrung mit vergleichbaren Gerichtskonflikten in anderen Mehrebenensystemen, föderalen Systemen. Ich denke da an die USA und das 19. Jahrhundert, wo man also selbst nach dem Bürgerkrieg, wo man also gewissermaßen mit Gewalt den Ausgangskonflikt gelöst hat, zugunsten der einen Seite, am Ende doch wieder auf Kooperation setzen musste. Anders geht es nicht. Aber es ist ja eine Sache, ob Sie eine Konzeption von Kooperation der Institutionen der Rechtsordnung haben und eine andere, welche konkreten Personen und Akteure das dann ausfüllen. Und ich denke, dass es leider dann schon so sein wird, dass man hier auf den Faktor Zeit setzen muss. Das wird in der Tat nicht von einem Tag auf den anderen sich mit einem Kippschalter umschalten lassen. Auch nicht bei einem, jetzt mal das konsequent zu Ende gedacht, Vertragsverletzungsverfahren, das in eine Verurteilung der Bundesrepublik Deutschland mündet, sondern hier wird man jetzt wieder langsam Vertrauen und gegenseitiges, wechselseitiges Ernstnehmen aufbauen müssen. Zum Teil dann natürlich auch mit anderen Richtern. Das wird sich ja auf der Richterbank etwas ändern in Karlsruhe, aber sicher auch in Luxemburg dann im Laufe der Zeit. Also es wird leider Zeit brauchen. Und das ist natürlich das eigentlich Bedauerliche, dass man hier eine große Chance vertan hat in einer ganz schwierigen Phase, gerade auch der Europäischen Union. Ich denke jetzt an Polen und Ungarn. Hier nochmal ein kraftvolles Signal für die Rechtsgemeinschaft zu setzen als Bundesverfassungsgericht.
Der Europarechtler Professor Franz Mayer heute hier bei uns im Deutschlandfunk. Ganz herzlichen Dank.